Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen auf der Frankfurter Buchmesse beim blauen Sofa. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen im Namen von Dreisat, von Bertelsmann, von ZDF und von Deutschlandfunk Kultur. Und ich grüße natürlich alle an den Bildschirmen auch und am Radio. Und ich freue mich sehr auf einen wahnsinnig vielseitigen Gast, Dirk Stermann. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Dankeschön.
Man kennt Sie eigentlich im ganzen deutschen Sprachraum als Kabarettist von Willkommen Österreich, etwa als Autor, als Kolumnenschreiber, als Radiomoderator, als Romanautor auch. Neu lernt man Sie jetzt quasi kennen als Autor eines historischen Romanes. Das ist ein ziemlicher Brocken. Und ich habe mir gedacht, wenn man so dieses Volumen anguckt, dann könnte man schon ein bisschen die Passion dahinter ableiten. Ich hoffe, das trifft auch zu. Die Hauptfigur darin, das ist ein gewisser Josef Hammer, später Josef von Hammer-Burgstall. Wann sind Sie ihm zum ersten Mal begegnet?
Das war sehr spektakulär, weil eine Freundin von mir Facility-Managerin in der Akademie der Wissenschaften in Wien war, das heißt Hausmeisterin.
Hausmeisterin, ja.
Und sie hat mich rumgeführt in der Nacht und das war sehr spektakulär, weil die Akademie der Wissenschaften in Wien ist sehr altehrwürdig. Und da sind wir durch die Kellergewölbe gegangen und es waren überall Deckenfresken und überall standen noch die Schreibtische von den Wissenschaftlern von vor 150 Jahren, als würden sie noch benutzt, teilweise mit Unterlagen, in einem Raum, der ganz spektakulär schön war, also sehr prachtvoll, sehr imperial, stand in der Mitte nur ein einziger Tischtennistisch. Dann habe ich gefragt, was ist das? Und dann hat sie gesagt, das ist die Tischtennisabteilung der Polizei vom 1. Bezirk.
Was?
Und das ist alles sehr spektakulär. Und dann sind wir gegangen in ein Sitzungszimmer. Und dann hat sie mir gezeigt, in der Wand einen Einlass mit einer Geheimklinke, die du aufmachen konntest. Und das war eine Toilette von dem Präsidenten der Akademie der Wissenschaften, wo nur er draufgehen darf. Also ich war völlig angefixt von diesem Ort. Und irgendwann standen wir vor dieser Statue. Und sie hat gesagt, und das war unser erster Präsident, Hammer-Purgstall. Und er war Orientalist und hat Goethe inspiriert zu dem westöstlichen Divan. Und er hatte ein Schloss in der Steiermark mit einem Kuhstall. Und vor jeder Kuh hatte er einen arabischen Spruch, der die Kuh animieren sollte, mehr Milch zu geben. Und da war ich angefixt
dann
und dann war es um mich geschehen. Und die nächsten 3 Jahre habe ich mit Hammer-Purgstall verbracht.
3 Jahre dann?
Ja.
Eben, das ist ein gewichtiges Abenteuer auch für den Schriftsteller, der das dann zusammenträgt. Was hat Sie denn an dieser Figur derart fasziniert, abgesehen von den Kühen? Weil man legt mal los, man weiß ja nicht, was kommt.
Ja.
So eine historische Recherche, das ist ja quasi ein Abenteuer für sich, nehme ich an.
Ja, es war eine Zeitreise. Es waren 3 Jahre Zeitreise ins Wien und Österreich des 18. und 19. Jahrhunderts. Und das Tolle war, es gibt eine Autobiografie von ihm und wenn man die liest, merkst du ganz schnell, ein unglaublich eitler, wahnsinnig kluger, belesener, gelehrter Mensch. Aber diese Eitelkeit war augenscheinig.
Also im Buch drin geht es auch um ein Lobbuch.
Ja, das gab es nicht im Original. Ich habe das dann erfunden,
ja,
weil er hat so oft darüber geschrieben, dass Leute ihn für etwas gelobt haben, dass ich dachte, wahrscheinlich wird er ein Tagebuch geführt haben, das ausschließlich mit Lob sich beschäftigt. Aber das Tolle war halt für mich, dass es so eine Art, irgendwie ein Abenteuer, eine Abenteuergeschichte war, sein Leben, aber auch so ein bisschen Münchhausen-mäßig.
Ja.
Und das Ganze eben in dieser Verbindung zwischen Abendland und Morgenland, das war schon sehr spektakulär.
Also man muss vielleicht mal ein bisschen ausholen noch. Dieser Josef, der war 13, glaube ich, ja, als sein Vater ihn nach Wien begleitet hat. Schon die Reise an sich war wohl ein bisschen Kulturschock für diesen jungen Herrn. Und als er dann in Wien ankam, erst recht. Der Bub sollte ein sogenannter Sprachknabe werden, also irgendwann Übersetzer. Er sollte Arabisch lernen, Türkisch, Persisch etwa, auch andere Sprachen noch. Und sich mit diesem Kulturkreis natürlich auseinandersetzen. Aber Wien an sich war dann schon mal eine krasse Herausforderung. Man muss auch wissen, der wurde alleine eigentlich dahin geschickt. Das hat er dann quasi so salamitaktikmäßig erfahren, wie lange er da ohne Familie in Wien
Genau, der
Wien
Vater hat gesagt, du gehst jetzt in die Schule und ich komme in 9 Jahren wieder.
In 9 Jahren.
Ja.
Und ist das eigentlich verbrieft?
Das ist verbrieft,
ich werde jetzt
ja, ja,
ständig fragen, ob was verbrieft ist,
ja, ja,
weil es so verrückt ist.
Und alles das, was nicht stimmt, ist gut gelogen und richtig gelogen, wahrhaftig gelogen.
Also war, glaube ich, so gut gelogen. Es hat mich richtig reingezogen, diese Geschichte. Er ist dann eben in Wien, wo irgendwie Hinrichtungen noch als Volksfeste gefeiert werden. Es stinkt wie Sau. Ich glaube, man muss gar nicht irgendwie schön reden. Nach Kloake und nach Leichengas in der ganzen Stadt. Und ich habe Sie vorhin kurz genötigt, um das zu veranschaulichen, eine Stelle zu lesen. Da geht es um ein sogenanntes Buttenweib.
Ich bin ja leider schon über 50 und brauche meine Lesebrille.
Ja, so ist das.
Wer will, wer mag, um ein Kreuzer in Mai Butten scheißen. Das Buttenweib von St. Anna hatte eine hohe, schrille Stimme. Zwei Kübel hingen an einem Joch über ihrer Schulter. Links pisste man, rechts schiss man in die Kübel hinein. Sie trug einen weiten, schwarzen Umhang, unter dem man, von neugierigen Blicken geschützt, seine Notdurft verrichten konnte. Josef kannte viele von diesen Madame Toilette. Die meisten waren maskiert, aber Margarete, die Abtrittanbieterin von St. Anna, nicht. Wieso sollte ich mich verstecken? Versteckt der Salamucci sein Gesicht? Ist der Salamucci was Besseres als ich? Ich frag dich, junger Herr. Er verkauft den Leuten die Würste, ich sammle sie wieder ein, hatte sie Josef erklärt, als er in völliger Schwärze pinkelte und seiner Nase den Befehl gab, sich totzustellen. Nicht nur aus den Kübeln roch es fürchterlich, auch die alte Frau stank wie die offene Gruft von St. Stephan nach Verwesung und Tod. Als strömten Jasmin aus all ihren Poren. Sie hatte nur ein Auge und die Narbe, aus der wildes Fleisch wuchs, sah aus, als hätte sie sich das andere selbst ausgekratzt. Er spornte seine Blase zur Eile, während sie den bekannten Kaufruf des Salamucci nachäffte. Duri, duri, do bini Salamucci. Die Salamucci waren Lombarden, Friaule oder Venezianer und gingen mit ihren Körben voller Wurst und Käse durch Wien. Ein einziges Mal nur hatte er sich unter ihren schwarzen Umhang gestellt, in den Notwinkel, zu einem Mann, der den anderen Kübel benutzte und offenbar unter Qualen seine Därme leerte. »Halt das Maul«, hatte der Mann in einem fremden Akzent gesagt. »Kann man wenigstens beim Scheißen seine Ruhe haben?« Es war düster. Durch einen Schlitz fiel nur wenig Tageslicht unter den schwarzen, modrigen Umhang. Die Luft war zentnerschwer. »Der Kübel geht fast über«, brummte der Mann und stieß Josef einen Ellbogen in die Rippen. »In der Dunkelheit der Fäulnis, im Arsche Satans«, dachte Josef, und wie so oft wünschte er sich, die Nase verschließen zu können. Mit Lavendelzweigen oder Weihrauch, den man zusammen mit Wacholderholz den großen Scheiterhaufen beimengte, die überall in der Stadt gegen die üblen Gerüche entzündet wurden. Man müsste die ganze Stadt abfackeln, dachte er, die Basteien schleifen und alles verbrennen, was die Luft verpestet. Und endlich die wirksame Mixtur aus antimephitischen Stoffen finden, nach der die Chemiker seit langem suchten. Um die Stadt von ihrem schädlichen Geruch zu befreien. Man hatte es mit Carbolsäure und Eisenvitriol versucht, mit schwefelsaurem Kalk, Mischungen aus Torf, Steinkohlengruß, schwerem Gasteer und allerlei Abfällen, seien direkt in die Aborte, Senkgruben und Kanäle zu leeren, worauf die Fäkalmassen sich augenblicklich verfestigten und geruchlos blieben. So hieß es. Aber ein Unterschied war nicht zu riechen. Nichts wurde besser. »Scheiß dich zu einem Ende, Darmseitenmacher«, rief die einäugige Madame Toilette. Und Josef musste unter dem modrigen Umhang würgen. Darmseitenmacher? Neben ihm entleerte sich ein Darmseitenmacher? Von denen, das hatte man ihm eingebläut, musste man sich fernhalten, wollte man nicht seinem Körper Schlimmes antun. Von den Färbern, den Gerbern, zu denen das Buttenweib um ein paar Kreuze die Pisse trug. Den Miststierlern und Lumpensammlern, den Abdeckern und Totengräbern. All den Kumpanen des Gestanks. Was schiss der Mann hier neben ihm mitten in der Stadt? Wozu hatte man diese Leute an den Rand der Stadt verbannt, wenn sie dann doch herkamen, um sich neben ehrbaren Sprachknaben zu entleeren? Josef wusste, dass die schlechte Luft direkt in den Körper eindringt. Die Luft ist eine bedrohliche Brühe, in der sich alles Böse mischt. Rauch, Schwefel, wasserhaltige, flüchtige, ölige und salzige Dämpfe, die von der Erde aufsteigen, ja auch die feurigen Materien, die unser Boden ausspuckt, die aus den Sümpfen kommenden Dünste sowie winzige Insekten, deren Eier allerhand Aufgusstierchen und schlimmer noch, am allerschlimmsten und verderblichsten, die ansteckenden Miasmen der verwesenden Körper. Alles klar bei dir?
Ja, ich weiß nicht. Alles gut.
Gott sei Dank. Ich bin gleich fertig. Und was, wenn der dauernde Kampf in den Eingeweiden des Menschen zugunsten der Fäulnis ausgeht? Dann sind Krankheit und Tod die Folge. Der Gestank ist die Bewegung vom Tod zum Tod. Während die aromatischen Wohlgerüche, das wusste jedes Kind, eine Stärkung der Lebenskräfte bewirken. Doch statt Weihrauch vor der Nase hatte er einen sich entleerenden Darmseitenmacher an der Seite, aus dem der Tod in den Kübel fiel, der überging.
Herrlich.
Sind die Kinder in Ordnung?
Ja, ich weiß nicht, sie ist jetzt weg. Ich hoffe, wir haben sie nicht zusätzlich
erschreckt. Es waren eben noch zwei Kinder vor dem Krach.
Also für alle am Radio oder am Bildschirm, ein Ballon ist kaputt gegangen. Es ist aber überhaupt nicht tragisch.
Gut,
Gott sei Dank. Im Gegenteil. Es war auch schön für mich zu sehen, so wie die Leute gucken, wenn sie diese Grässlichkeiten vorlesen. Hat das Spaß gemacht, das literarisch aufzuarbeiten, dieses stinkende Wien?
Ja, also ich wusste, als ich den Roman geschrieben habe, wusste ich, dass ich Wien beschreiben möchte, dass ich wissen möchte, wie roch die Stadt, wie viel kostete ein Brot und diese ganzen Alltagsgeschichten. Und ich war dann sehr verwundert, weil heute Wien ja immer in den ganzen Rankings neben Zürich, meistens vor Zürich, auf Platz 1 ist. Was?
Furzt haben Sie jetzt?
Vor Zürich. Ah. Du bist jetzt völlig...
Ich bin völlig thematisch. Woanders.
Ja, jedenfalls, Wien ist heute eben eine sehr lebenswerte Stadt, sehr beliebt bei Menschen. Und das war es im 18. Jahrhundert nicht. Also alle Reisenden, die Wien besucht haben, beschrieben diesen Gestank. Und Wien war wohl die stinkendste Großstadt Europas damals.
Es hat ja auch unzählige Friedhöfe mitten in der Stadt gegeben.
Ja.
Die Stadtmauer war zu dicht.
Ja.
Es mangelte an Hygiene und Durchzug, an frischer Luft.
Ja, vor allem haben sie die Gräber, die Toten zu früh oder zu spät begraben. Sie haben sie zu flach begraben. Sie haben die Grabdecke nicht richtig zugemacht, sodass es auch da Beschreibungen gibt. Im Stephansdom, wenn Gottesdienst war im Sommer, sind die Leute reihenweise in Ohnmacht gefallen, weil die Leichengase aufstiegen. Das sind Dinge, die wir uns heute nicht mehr vorstellen wollen, aber die tatsächlich verbrieft sind.
Und die feine Gesellschaft hat einfach noch Puder drüber gestreut und gedacht, wird schon.
Genau,
ja.
Genau. Und deswegen übrigens, weil du mit dem Puder auch das, das Interessante für mich war, dass ich so viel gelesen habe und dann auf Dinge draufgekommen bin, die ich gar nicht gesucht habe. Man sagt auch immer, kalter Kaffee macht schön. Und das wusste ich nie, warum das so sein soll. Und das war wegen dem Puder, weil wenn du heißen Kaffee getrunken hast, ist der Kaffeedampf aufgestiegen und der Puder fiel vom Gesicht runter und sah etwas unschön aus.
Was man so lernt.
Was man alles lernen kann, wenn man sich auf die Suche begibt nach Dingen, die man gar nicht gesucht hat. Genau.
Wien also noch auch in gewissermaßen im geistigen Dunkel, wie Sie schreiben, demgegenüber stellen Sie das damalige Bild des Orients nach Jasmin duftend, aufgeklärt, fortschrittlich, ganz anderer Planet.
Reinlich vor allem. Die
reinlich.
Leute haben sich gewaschen im Orient.
Ja.
Das heißt, und in Wien dachte man damals noch, dass die Pest im Wasser liegt. Mit dem Wasser. Darum haben sich die Leute oft nicht gewaschen. Und wenn die dann als Reisende in den Orient kamen, haben sich die Orientalen immer leicht gewunden, wenn sie den Europäern die Hand geben sollten, weil die so stanken.
Verständlicherweise.
Aber interessant aus heutiger Sicht auch zu sehen, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass die sich ein bisschen gewundert haben über uns.
Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Beim Lesen ist es schon auch eine Wohltat, sich das mal wieder zu vergegenwärtigen, dass diese vermeintliche Hochkultur, in der wir uns hier bewegen, erstens gar nicht so lange besteht und zweitens eben auch dieses Bild vom Orient mal ein ganz gänzlich anderes war und wir vielleicht auch oft fehlliegen. Und auch die gewalttätigere Kultur ist dann dieses Europa. Also da gibt es eine Passage, ich kann die jetzt nicht genau wiedergeben, aber da wundert man sich dann, ich glaube, Türken waren es, warum man sich hier die Köpfe einschlägt und mit einer Bombe gegen Napoleon vorgehen will. Ja. Warum tut ihr sowas? So eine Stelle ist es da. Ja. War das eine Absicht, also eine Message an die Leser diesbezüglich zu richten oder einfach hat sich durch die Fakten halt so ergeben?
Es hat sich durch die Fakten so ergeben und das fand ich... Hammer Purgstall war tatsächlich ein bedeutender Orientalist, der tatsächlich den Orient nach Europa gebracht hat und wegen ihm tatsächlich Goethe sich für den Orient interessiert hat und viele andere auch. Und er war der Grund dafür, dass dann so im Laufe des 19. Jahrhunderts sich die Europäer immer mehr für den Orient interessiert haben. Jeder hatte zu Hause ein Bild hängen von einem Harem und von türkischen Bädern und plötzlich war der Orient so toll. Und als er ein Kind war, war es noch so, dass die Türkenkriege noch über allem stand und man sich gefürchtet hat vor dem Orient. Und das hat sich durch ihn gewandelt und das war interessant zu sehen. Und es war dann für mich auch beim Schreiben so toll. Sein Ziel war halt immer, Konstantinopel oder Persien es zu bereisen und irgendwann durfte er das dann auch. Und dann war das so schön, nach diesem stinkenden Wien, ihn in diese guten Gerüche im Orient zu entlassen und in das Licht und er atmete richtig auf und es war wie eine Medizin für ihn. Und
Sie beim Schreiben also auch?
Ja, ich quasi. Auch. Ich hatte immer ihn, der etwas kränklich aussah, sein Leben lang an der Wand hängen beim Schreiben und dachte mir dann, endlich darfst du. Und er war dann schon über 20 und hat zum ersten Mal Sex gehabt in seinem Leben, auch im Orient. Das war so schön, alles so schön.
Tausend und eine Nacht, dazu kommen wir dann auch noch. Auf jeden Fall, dieser studierende Sprachknabe, Sie haben es gesagt, der ist unglaublich fleißig. Er will in diesen Orient, er will raus aus diesem hässlichen Wien. Und also er ist nicht einfach nur fleißig, er ist sehr beflissen, er will alle überragen, er hat einen unglaublichen Ehrgeiz, einen ungesunden Ehrgeiz wohl auch. Ja. Er hat keinen Humor.
Überhaupt nicht.
Er hat keine Lasterhaftigkeit, außer dass er wenig schläft, weil ihm die Nacht eh schon zu lang ist, weil er alles lesen und übersetzen will. Es macht Spaß, das zu lesen, gerade auch, weil er keinen Humor hat. Also Sie schreiben das natürlich auch mit ironischer Feder. Und eben für die Frauen hat er erstmal überhaupt keine Zeit, Interesse theoretisch schon, aber diesen Aufwand kann er sich jetzt eh auch nicht leisten.
Er ist auch nicht charmant.
Überhaupt nicht.
Gar nicht
ist
charmant.
Das auch verbrieft von dieser Studienzeit, dass er so ein Langweiler war, ein uncharmanter Nerd?
Also ich hatte jetzt letzte Woche ein Gespräch oder einen Podcast mit der Orientalistikleiterin von der Akademie der Wissenschaften und sie hat mir gesagt, dass ich ihn charakterlich sehr gut getroffen hätte. Also ich glaube, er war wirklich kein einnehmender Mensch.
Er wollte ja eigentlich immer Botschafter in Konstantinopel werden. Dazu ist es dann nie gekommen. Er hat alles andere erreicht, was man überhaupt in diesem Bereich wohl erreichen konnte. Er ist ein unfassbarer Mensch, was er Europa eben auch dann hinterlassen hat. Aber dazu hat es ihm nie gereicht. Eigentlich ja auch, weil er sich selber immer total im Weg stand. Oder? Er war ja nicht nur uncharmant, er war auch ein bisschen blöd in der Selbstverkaufe.
Ja.
Also ich litt da so mit, ja. Er ist total resilient. Er lässt extrem viel mit sich machen. Er muss durch ganz viele Beleidigungen, Erniedrigungen auch durch, die er echt nicht verdient hat, weil er sich ja für die Sache, für die Wissenschaft komplett hingibt. Aber dann, wenn es drauf ankommt, ist er halt auch zu ehrlich, zu uncharmant, zu direkt und eben kämpft auch durch alle Böden für die Wissenschaft.
Er ist total undiplomatisch vor allem.
Komplett undiplomatisch.
Und das in einer Zeit, wo Metternich war der wichtigste Mann für ihn eigentlich und Metternich war eben kein Fan von ihm. Er hat immer zu ihm gesagt, du bist zwar klug, aber du wirst bei mir nichts. Und genauso war das dann halt auch. Und das ist dann schon auch beim Schreiben war das schön, irgendwie, dass alle Dummköpfe an ihm vorbeizogen, rechts und links. Und er, der mit Abstand Klügste, blieb immer an der Stelle, wo er nicht sein wollte. Er wollte ganz was anderes eigentlich und ist dann aus der Not heraus Wissenschaftler geworden eigentlich, weil er nicht die Position bekam, die ihm zustand, laut ihm selbst.
Ich finde das halt gerade jetzt auch ein sehr interessanter Zeitpunkt, dieses Buch zu lesen, weil eben die Wissenschaft unter Beschuss ist, Fakten sind unter Beschuss. Und ja, man kann wohl sagen, Dummköpfe kommen an die interessantesten Stellen der Zeit oder behaupten sich an interessantester Stelle. Dieser gläserne Decke gibt es also heute noch. Hatten Sie auch mit diesen Gedanken das noch so mitgeschrieben oder war das auch eher wieder zufällig?
Es hat sich ergeben durch sein Leben, aber es war beim Schreiben natürlich dann auch so, dass mir das schon klar war. Also ich denke mir auch, sagen wir mal, du bist ein intelligenter politischer Mensch und trittst gegen Donald Trump an und dann gewinnt Donald Trump. Dann fühlst du dich so ähnlich wie Hammer Purgstall, der halt viel klüger war als. Dann wurden Leute Botschafter in Konstantinopel, die nicht mal Türkisch konnten. Und er hat die Geschichte des Osmanischen Reichs geschrieben und konnte alles, konnte jeden Dialekt. Das ist schon sehr ärgerlich natürlich, aber es ist halt realitätsnah. Und er war halt nicht adlig am Anfang und die Adligen sind halt an ihm vorbeigezogen, weil sie adlig waren. Auch das kennt man heute noch, dass Leute, die aus Bildungsbürgerfamilien kommen, wahrscheinlicher Bildungsbürger danach auch sind, als die, die aus einer Arbeiterfamilie kommen.
Ja, man muss die rechten Leute kennen, das hat sich nicht verändert. Was Sie geschrieben haben, ist ja auch eine Art Abenteuerroman. Also da ist ganz viel drin, unter anderem eben auch diese Suche nach dem Original, nach allen Geschichten von Tausend und einer Nacht, die er übersetzen wollte, die er gemäß Ihnen dann ja auch zweimal übersetzt hat. ging auch was verloren. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist eine Geschichte, ein Abenteuer in diesem Abenteuer drin nochmal. Wie viel Anteil hatte er denn tatsächlich damals schon an dieser Sehnsucht nach dem Orient, dann das sich in Europa entwickelt hat? Er hat auch eine Zeitschrift ins Leben gerufen.
Genau. Na, er war tatsächlich entscheidend. Und er hat heute noch im Orient einen sehr guten Ruf. Bei uns hat sein Ruf eine Zeit lang gelitten, weil man draufgekommen ist, dass er eigentlich gar nicht so gut übersetzt hat. Aha. Dass er sprachlich auch ein bisschen limitiert war. Das hat man ihm lange vorgeworfen, aber jetzt gerade ändert sich das wieder, jetzt schätzt man ihn wieder. Und ich habe mich sehr gefreut, eine Leserin hat mir in Wien jetzt zugeschickt, aus dem Nachlass ihrer mit 103 verstorbenen Mutter, eine Briefmarke aus den 80er Jahren, wo Hammer Purgstall drauf war, die noch nicht gestempelt ist. Und dann, da habe ich mich dann irgendwie für Hammer Purgstall gefreut, dass es diese Briefmarke gibt.
Ja. Man muss auch noch sagen, er hat auch Hafiz übersetzt, den persischen Dichter.
Ja.
Also das waren echt gigantische Leistungen.
Ja, und er war halt, was ich beim Lesen so verrückt fand, er kannte jeden. Er kannte Napoleon,
Beethoven.
Er kannte Beethoven, er hat für Beethoven ein Libretto geschrieben, was Beethoven dann abgelehnt hat, weil es so wahnsinnig schlecht war. Das hat er dann in sein Lobbuch nicht geschrieben. Und so gab es eine ganze Reihe von Menschen, die er kennenlernt.
Se non è vero.
Ja, genau. Balzac, er war mit Balzac befreundet.
Ja.
Der halt während Hammer Purgstall genauso viel gearbeitet hat, hat Balzac danach dann noch 3-4 Frauen beglückt, während Hammer Purgstall immer nur mit seiner Feder dort saß halt. Also es waren 3 Jahre, in denen ich das geschrieben habe, wo in Österreich alles drüber und drunter ging.
Eben.
Im Heute. Und wo HC Strache und diese ganze FPÖ und Ibiza, alles um mich herum, war völlig verrückt.
Ja.
Und ich war so glücklich, dass ich in diesem 18. Jahrhundert sein durfte und nicht aus dem Fenster schauen musste, wie Wien heute war.
Ja, ich musste natürlich sehr oft auch an eben Ibiza und die ganze Wahlgeschichte denken. Grandios fand ich auch die Schilderungen zum Wiener Prozess, Kongress, Entschuldigung.
Ja.
Zum Wiener Kongress, weil das war mir so gar nie durch den Kopf gegangen, was das für eine Wahnsinnsveranstaltung ja gewesen war, abgesehen von den ganzen diplomatischen, politischen Ränkespielen.
Mhm.
Das ganze Zeremoniell, die ganze Völlerei, ich könnte jetzt wieder fragen, was verbrieft, es ist einfach ein Hochgenuss, das zu lesen, wie erschöpft die Leute irgendwann waren von dieser ganzen Veranstaltung. Ich kenne das so ein bisschen vom Weltwirtschaftsforum in Davos oder so, Frankfurter Buchmesse. Ja, da kriege ich die Völlerei nicht so mit. Aber wie anstrengend das war, und Sie beschreiben das wirklich, wirklich herrlich. Ja, ich oute mich als Fan dieses Buches. Sind Sie eigentlich gereist für die Recherche?
Gott sei Dank nicht. Ich habe Gott sei Dank alles zu Hause geschrieben und auf Tournee. Also ich bin ja Kabarettist und das ist mein Hauptproblem, dass ich immer Zeit finden muss fürs Schreiben. Und ich habe das diesmal so genutzt, dass ich, wenn ich an irgendwelchen uninteressanten Orten auftreten musste abends, saß ich tagsüber im Hotel und habe dann in Ried im Innkreis oder in Waidhofen an der Ips geschrieben.
Solche Geschichten geschrieben. Ich habe noch eine Frage zum Cover. Sieht aus wie Robert Pfallader bei Wir sind Kaiser. Ich muss das vielleicht in die Kamera halten. Das ist Markus Botzaris. Warum ist der da drauf?
Das war übrigens lustig. Meine Mutter, als sie das Buch gesehen hat, hat sie mir gesagt, das ist ja ein sehr schönes Cover, aber warum bist du da drauf?
Das ja, verstehe ich bis jetzt, heute wo Sie gerade so da sitzen?
Ja, vielleicht, weil ich so eine schlappe Körperhaltung habe. Ich weiß es nicht.
Ja, wer ist das?
Ich weiß nicht, wer es ist. Ich fand nur diese Körperhaltung so gut, positiv, resignativ. Und ich finde so eine fröhliche Resignation immer einen guten Weg durchs Leben zu kommen, und er symbolisiert das ganz gut.
Auch eine gewisse Erschöpfung.
Ja, Erschöpfung, genau.
Gut, dann wäre das auch geklärt. Dann suche ich mal den nächsten Zettel. Ja, auch wenn er ja nicht viele Frauen getroffen hat oder näher getroffen hat, abgesehen von Buttenweibern, hat er es trotzdem geschafft, irgendwann eine Familie zu gründen. Er hat es geschafft, vor der Familie eine Liebhaberin zu haben. Auch da gab es wieder grauenhafte Demütigungen, durch die er durch musste. Und das ja immer so alleine, diese Einsamkeit auch dieses Mannes. Also ich fand ihn sympathisch. Ich weiß nicht,
wirklich,
ob das für Sie jetzt ein Kompliment ist oder nicht. Oder
ja,
was es über mich sagt.
Das weiß ich auch nicht. Also ich kann Ihnen in Wien ein paar gute Psychotherapeuten besorgen.
Auf dem Sofa bin ich ja schon.
Ja, am Sofa sind Sie schon, ja.
Ich fand ihn sympathisch in seinem elenden Scheitern und dass er es halt nicht merkt, dass es vor allem an ihm liegt. Er hätte sich so viel sparen können.
Sie haben total recht. Also mir ist er ja irgendwie auch ans Herz gewachsen, gerade weil er nicht sympathisch ist.
Ja.
Und ich mochte diesen... für mich ist es auch so ein komisches Moment, wenn Menschen so etwas wollen und nicht erreichen. Das hat immer für mich auch sowas in der Beschreibung, sowas grundmenschlich tragisch komisches halt. Darum habe ich mich auch immer, ich fand es auch immer lustig, wenn etwas nicht klappt bei ihm. Ja. Und es klappt vieles nicht.
Ja, man merkt dann auch irgendwann, es wird wohl nie was. Und trotzdem gab es diese eine Frau beispielsweise, die nicht seine Ehefrau war, nicht die Mutter seiner Kinder, diese Gräfin Bruckstahl.
Ja.
Die ihm zum Schluss ja auch ihren Familiennamen quasi vermacht hat.
Ja.
Was war denn das für eine Freundschaft?
Das war eine platonische Freundschaft. Sie war Engländerin, lebte in der Steiermark, hat sich unglaublich gelangweilt. Er kannte ihren Mann auch, der früh gestorben ist. Und ihr war Fahrt. Sie war mit Mozart im Briefwechsel zwar, aber hatte wenig. Und Burgstall hat sich halt um sie, Hammer Burgstall hat sich halt um sie gekümmert. Und dann hat sie gesagt, so, ich sterbe jetzt. Wenn du willst und meinen Namen annimmst, dann kriegst du mein Schloss. Und dann war er natürlich glücklich, weil endlich hatte er nach außen hin einen Thron, genau. Ja.
Also, meine Damen und Herren, man lernt wirklich unheimlich viel in diesem Roman über die damaligen Verhältnisse, über die gesellschaftlichen Klassen, über den medizinischen Fortschritt auch. Dafür hatten wir jetzt leider keine Zeit, über Mobilität, Reisen, Schifffahrt, Schlachten, Ancien Regime, das Gepuderte, dann eben halt Revolutionen bis zu Metternich, Beethoven, Sie haben das alles ja auch schon erwähnt. Und eben ganz das allzu Menschliche, das ist eigentlich auf jeder Seite mit drin. Und auch dieser Wunsch nach Anerkennung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Hammer-Roman.
Dankeschön. Vielen Dank. Danke.